Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen.
Auf hoher See sind wir, wie das Sprichwort sagt, nicht nur in Gottes Hand, sondern vor allem darauf angewiesen, dass das Schiff sicher ist und gut gewartet und dass eine motivierte Besatzung an Bord ist. Welche Leistungen dahinter stehen, wie ein Schifffahrtskonzern gemanagt wird und was wir davon für unseren Führungsalltag übertragen können, das habe ich von Björn Sprotte erfahren. Er ist CEO des norwegischen Unternehmens OSM Maritime. Und damit willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Steigen wir doch gleich in das Gespräch ein. Hallo Herr Sprotte, erstmal herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Guten Tag, Herr Benzmann.
Wir sind weit voneinander entfernt. Ich habe es nicht ausgemessen. Sie sind in Singapur, ich bin auf Lanzarote. Haben Sie eine grobe Ahnung, wie viele Kilometer wir wohl voneinander entfernt sein dürften?
Ganz grob geschätzt 10.000 bestimmt, ja.
Ja, das ist schon krass, oder? Und wir sind beide auf einer Insel. Das haben wir eben auch als Gemeinsamkeit festgestellt. Genau.
Auf jeden Fall.
Die Zeitzonen unterscheiden uns. Bei mir ist es jetzt gerade einigermaßen hell. Übrigens, das Wetter ist auch gar nicht so dolle hier. Ich vermute mal, Sie toppen das alles mit vermutlich 30 Grad. Oder wie warm ist es immer noch bei Ihnen?
Ja, heute 28. Es ist ja jetzt Ende November. Und Das ist ja so die Zeit, wo der Monsun sich ein bisschen bemerkbar macht. Es regnet ein bisschen mehr, es ist ein bisschen bedeckter. Es ist vergleichsweise kühl. Und einige Kollegen, die dann im Büro sind, sind ja noch nicht alle, die haben dann doch auch schon mal eine etwas dickere Jacke an, teilweise.
Tatsächlich, ist ganz interessant. Okay. Ja, bei 28 Grad, okay. Ach, 28 Grad. Die Hörer zumindest in Europa werden natürlich sich danach sehnen, aber irgendwann werden wir ja auch mal wieder reisen können. Womit wir schon mitten im Tempo, nicht nur im Tempo, im Thema sind. Wir sollten unseren Hörerinnen und Hörern nochmal erläutern, wie wir beide uns eigentlich kennengelernt haben, denn der Auslöser war mein Podcast. Mögen Sie die Geschichte erzählen?
Kann ich sehr gerne machen. Vielleicht zunächst nochmal vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast.
Sehr gern.
Ich hatte den Podcast in der Tat gehört und hatte darüber erfahren von einer Singapur-Reise von Ihnen im Juli letzten Jahres. Und hatte Sie daraufhin kontaktiert und ja, dann haben wir uns hier zum Kaffee getroffen, als Sie hier waren. Das ging ja zu den Zeiten noch sehr gut mit dem Reisen.
Das stimmt, ja.
Dann haben wir in der Tat den Kontakt darüber hinaus aufrechterhalten und ich glaube in einer nicht nur interessanten Art und Weise uns ausgetauscht, sondern auch sehr inspirierend. Und das war der Startpunkt, also etwas über ein Jahr schon,
ja. Ja, und wir haben immer gesagt, wir müssen eigentlich mal einen Podcast machen. Und dann kamen natürlich bestimmte Krisenstörungen und so weiter dazwischen. Wir haben uns zwar auch arbeitsmäßig mal in Hamburg getroffen, als Sie da waren. Aber jetzt ist das Ganze natürlich schon seit dem Frühjahr. Ich glaube, mehr oder weniger kommt man nicht so richtig aus Singapur auch raus, oder? Oder man kommt zumindest nicht wieder rein.
Ja, man kann natürlich nicht so reisen, wie es vorher möglich war. Es gibt natürlich die Möglichkeit zu reisen. Man kann auch sicherlich mit gewissen Regelungen auch etwas schneller wieder reinkommen. Das war anfangs sehr, sehr stark limitiert. Jetzt momentan gibt es einzelne Green Lane Reciprocal Arrangements, also bilaterale Arrangements zwischen Deutschland und Singapur zum Beispiel, das dann mit entsprechenden Testregimes funktioniert. Aber grundsätzlich, wenn man nach Singapur einreist, muss man 2 Wochen Quarantäne im Hotel nach der Einreise machen und durchführen und auch selber bezahlen.
Okay, und das wird dann auch, glaube ich, sehr streng gemonitort, ne?
Ja. Auf jeden Fall, das wird natürlich stark gemonitort und es gibt dann natürlich hier sowieso auch technologische Möglichkeiten mit Apps und Ähnlichem, das zu kontrollieren. Aber natürlich ist es ein kleiner Staat und die Verwundbarkeit von einem kleinen Stadtstaat, Pandemien, ist sicherlich relativ hoch. Insofern hat man da jetzt doch genau Maßnahmen getroffen.
Ja. Steigen wir doch mal ein in die Thematik. Sie sind in Singapur, Sie sind ja auch dienstlich in Singapur, sind CEO im Schifffahrtsbereich. Was ich spannend finde, und ich kenne Sie ja jetzt schon ein bisschen, was hat Sie eigentlich bewogen, in dem Schifffahrtsbereich Führungspositionen zu übernehmen? Und natürlich vielleicht auch die Frage an der Stelle, was macht das Unternehmen eigentlich?
Ja, vielleicht fange ich mit der Frage an, was macht das Unternehmen? OSM Maritime ist ein norwegisches Unternehmen in der maritimen Industrie und wir erbringen Dienstleistungen für rund 600 Schiffe. Davon betreiben wir 220 Schiffe im Auftrag der Schiffseigner, eine Reedereien, Aktiengesellschaften, Banken oder andere sein. Und dieser Bereich, der beinhaltet auch den gesamten Schiffsbetrieb, Personalmanagement, technische Wartung, Instandhaltung, alle sicherheitsrelevanten Aspekte. Schiffstypen sind etwas über 100 Tanker, 70 Massengutschiffe, Kohle, Erz, Getreide und ähnliches wird auch transportiert, Autotransporter, Offshore-Schiffe, Containerschiffe und andere. Und im technischen Bereich führen wir natürlich auch Aufsicht von Schiffsneubauten in verschiedenen Werften weltweit, durch China, Vietnam, Türkei, also ein sehr internationales Unternehmen. Und auch ein sehr starkes Augenmerk auch auf Sicherung einer hohen Qualität sowie Sicherheit. Das ist ein Bereich des Unternehmens. Dann haben wir einen zweiten Bereich, der sich mit dem reinen Personaldienstleistungen beschäftigt für Schiffsbesatzung. Ebenfalls sehr viele Schiffstypen, auch Kreuzfahrtschiffe in diesem Bereich. Und da haben wir einen Crewpool, also einen Besatzungspool von über 15.000 Seeleuten verschiedenster Dienstgrade und Positionen. Das geht bis zum Kapitän. Das ist
15.000.
Ja, 15.000 Seeleute. Ja, wie bin ich zu dieser Position gekommen? Meine eigenen beruflichen Wurzeln liegen, das ist vielleicht auch wenig überraschend in diesem Zusammenhang, auch an Bord von Schiffen. Und das führt natürlich auch zu der Frage nach der Motivation für Führungspositionen im Schifffahrtsbereich. In der Schifffahrt kommt man doch recht schnell in Kontakt mit Führungsthemen, Führungsfragen. Das ist sehr wesentlich dadurch bestimmt, dass an Bord von Seeschiffen nach wie vor recht hierarchische Strukturen herrschen. Und dann, wenn man eine Laufbahn einschlägt, die sich mit der Schiffsführung beschäftigt eines Tages, dann kommt man ums Führungsthemen nicht herum. Erst im Kleinen, mit kleinen Teams an Bord, aber dann natürlich auch mit dem gesamten Schiff. Auf einem klassischen Seeschiff sind 20 Frachtschiffe, sind 20 bis 25 Besatzungsmitglieder. Und damit kann man eigentlich sagen, dass jedes Schiff ein kleines, ein eigenständig operierendes Unternehmen ist, was von Land aus unterstützt wird. Aber es gibt den zusätzlichen Charme eines sehr international geprägten Umfelds. Und wenn ich so ein bisschen zurückblicke auf die Jahre, die ich in der Schifffahrt zugebracht habe, die dann doch schon über 30 Jahre sind, das hat angefangen mit ersten Erfahrungen auf einem kleinen Fahrgastschiff. Dann war ich mit 15 Jahren das erste Mal auf einem Containerschiff für etliche Wochen über die Sommerferien. Und danach haben sich dann meine beruflichen Ziele doch befestigt. Dann habe ich Ausbildung.
Das heißt, Sie haben da damals gejobbt dann sozusagen als Schüler oder wie?
Nicht direkt gejobbt. Es gibt in der deutschen Seeschifffahrt gab es zu der damaligen Zeit eine Einrichtung, die nannte sich Schiffspraktikum. Quasi eine berufliche Orientierungsphase, die man so typischerweise um die 10. Klasse herum machte, um sich einfach mit der Schifffahrt intensiver zu beschäftigen. Es ist ja doch eine Laufbahn, die man einschlägt, die dann auch von der Familie weit weg ist und auch einiges entbehrt. Und insofern ist es gut, sich dann einmal damit zu befassen, ob man das wirklich möchte. Ja, und mit der Zeit hat sich das dann immer weiterentwickelt. Und wie gesagt, nach dem Studium bin ich dann einige Jahre an Bord gewesen und dann in den Bereich gewechselt und dann bietet sich natürlich in so einer Branche wie der maritimen Industrie bietet eine große Bandbreite und doch meines Erachtens hervorragenden Möglichkeiten, gestalterisch tätig zu werden, auch einen Beitrag zu leisten zum sicheren und auch umweltschonenden Schiffsbetrieb. Und da gibt es viele, viele, viele gute Aufgaben. Da liegen auch viele, viele Herausforderungen vor uns. Und können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen.
Ja, ja, absolut. Ich meine auch, mich zu erinnern, dass Sie auch zum Beispiel nicht nur Schiffe, sondern auch noch Bohrplattformen sozusagen, dann auch noch die Crews draufstellen und so weiter. Das
ja,
stimmt
nicht
auch,
direkt Bohrplattformen, aber Wohnplattformen,
die
natürlich im Offshore-Bereich auch sind, eingesetzt werden. Das sind so Wohnplattformen, da sind bis zu 500 Leute drauf. Die wohnen dann quasi neben den Produktionsplätzen.
I see. Okay. Ja. Wenn wir Ihre Tätigkeit als CEO mal anschauen, dann war das in Anführungszeichen bis zur Jahreswende, bis zur letzten Jahreswende war es normal, normaler Dienst sozusagen. Vielleicht können Sie uns dazu ein bisschen was sagen. Was ist eigentlich der normale Dienst als CEO? Und inwiefern war in diesem Jahr alles anders? Vor allen Dingen in dem Kontext auch, was waren die größten Herausforderungen in diesem Jahr? Aber das sind ja schon drei Fragen.
Das auf jeden Fall, ja. Vielleicht fange ich einmal an, CEO in der Schifffahrt. Das klingt ja immer sehr schön und viele denken dann an große Themen wie Strategie und ähnlich ist. Die Schifffahrt ist eine relativ operative Branche, ist eine sehr dynamische Branche und das ist natürlich auch eine internationale Branche. Viele Unternehmen sprechen über Globalisierung. Die Schifffahrt ist schon immer ein globaler Bereich, globale Industrie. Natürlich hat man damit ein internationales Netzwerk zu pflegen, zu bauen, zu entwickeln, sowohl auf Kundenseite als auch auf Mitarbeiterseite. Und zu den normalen Aufgaben gehört zuallererst natürlich die Sicherstellung der Kundenzufriedenheit, idealerweise die Erwartungen höher zu erfüllen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entwickeln. Und gerade als norwegisches Unternehmen bei OSM sind Werte sehr, sehr wichtig. Wie festigen wir Werte im Unternehmen? Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterentwicklung betrachte ich als wesentliche Bausteine eines Fundaments für Wachstum. Und das ist bei uns in der Branche insbesondere deshalb wichtig, weil sehr, sehr viel, wie natürlich in anderen Branchen auch, aber auf zwischenmenschlichem Vertrauen basiert. Das ist in Unternehmen, die im B2B-Bereich tätig sind, meines Erachtens unerlässlich. Das heißt, unsere Dienstleistung, wir haben keine Fabriken an sich, natürlich die Schiffe, ja. Aber vieles basiert eben auf der Kompetenz der Mitarbeiter. Und da geht es darum, Netzwerke zu bilden und vielleicht dann auch Herausforderungen wie so eine Krise, die wir jetzt sehen, in Möglichkeiten umzuwandeln und auch daraus Wachstum zu generieren, so wie es uns dieses Jahr durch den Zukauf mehrerer Firmen gelungen ist. Und das führt mich vielleicht zum zweiten Teil der Frage. Normale Aufgaben, ja, Unternehmensentwicklung, finanzielle Performance, operative Performance, klar, natürlich. Dazu gehört eben dann natürlich auch die Weiterentwicklung und das Wachstum. Wir haben in Norwegen und in Singapur sind wir dieses Jahr stark gewachsen. Im technischen Bereich haben wir unsere Flotte verdoppelt in beiden Standorten jeweils.
Verdoppelt, nur dass ich das auch richtig verstanden habe. Das ist natürlich auch, das muss man ja auch mal stemmen dann unter solchen Bedingungen.
Auf jeden Fall, ja. Das ist insbesondere vor dem Hintergrund interessant, dass wir die Due Diligence, die man vor so einem Unternehmenszukauf natürlich durchführt, zu einem ganz stark überwiegenden Teil haben wir die virtuell durchgeführt. Und in Singapur beispielsweise, wo wir auch ein Unternehmen übernommen haben, von einem norwegischen Unternehmen übernommen haben, war es uns durch die Corona-bedingten Einschränkungen erst nach Abschluss des Vertrags möglich, persönliche Kontakte zum Leadership-Team vor Ort herzustellen. Ja. Das heißt, wir haben den gesamten Prozess virtuell durchgeführt und sicher jetzt nach den ersten 6 Wochen ist es zweifelsohne zu früh, von einer erfolgreichen Integration zu sprechen. Aber wir sind als Team äußerst zuversichtlich, was das Unternehmen und die Integration angeht und sehen das auch als Beweis einer gelungenen virtuellen Zusammenarbeit in der Vorbereitung.
Da würde ich gerne mal nachhaken, spekuliere ich jetzt gerade mal, liegt das auch daran, dass Sie ja von der Struktur Ihrer Arbeit auch gewohnt sind, remote zu arbeiten? Also ich meine, die Schiffe sind nun mal irgendwo auf dem Meer und sie sind nicht immer, außer vielleicht per Satellitentelefon ohne weiteres zu erreichen, die Führungskräfte, die Besatzung an Bord. Also gibt's da auch so eine Art Routine und einen Erfahrungshintergrund mit dem Thema remote?
Ganz bestimmt gibt es einen Erfahrungshintergrund mit dem Thema Remote. Sie erwähnten, die Schiffe sind weit weg, unsere Produktionsstätten, denn unsere Dienstleistung wird ja wesentlich an Bord der Schiffe erbracht. Das heißt, wenn die Schiffe 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr kontinuierlich sicher betrieben werden, dann erbringen wir unsere Dienstleistung, bringen wir unseren Service. Einerseits im technischen Betrieb, aber andererseits natürlich auch auf den Schiffen, wo wir nur Personaldienstleister sind, ist ja auch wichtig, dass man eine vernünftige operative Performance gewährleistet. Das heißt, sämtliche Unterstützung, die wir von den Landbüros aus bieten, und hier sind wesentliche Büros Norwegen und Singapur, auch Finnland haben wir ein technisches Büro, beispielsweise auch Kopenhagen. Jede Unterstützung, die wir erbringen, erfolgt sehr, sehr stark ferngesteuert. Das heißt, die Kommunikation mit den Besatzungen ist remote. Das ist heute deutlich besser möglich, als das noch vor vielen Jahren der Fall war. Das erfolgt alles über Satellitenverbindungen natürlich im Wesentlichen. Ja. In den Häfen auch über normale Mobiltelefone. Die Kommunikation über Satellit ist nach wie vor ein Vielfaches teurer als das, was wir im Landbereich kennen. Und insofern sind wir natürlich das gewohnt, virtuelle Teams zu bilden. Über Standorte hinweg, aber mit den Besatzungen zusammen, auch mit den Kunden. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum einer unserer Werte im Unternehmen sich Teambuilders nennt. Und Teambuilders eben nicht nur im Unternehmen, sondern auch über Unternehmensgrenzen hinaus. Und Es hat sich gerade jetzt in der Krise auch deutlich gezeigt, dass man damit auch erfolgreich sein kann, indem man eng und gut und vertrauensvoll auch zusammenarbeitet. Das heißt, was die Schiffe angeht, müssen wir natürlich unserer Besatzung vertrauen, sind auf deren Informationen angewiesen, so wie sie auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Und das ist klar. Das ist normal in unserer Branche.
Ja. Wenn wir das Thema Herausforderungen nach vorne schieben, was ich mitbekommen habe, eine sehr große Herausforderung war, überhaupt die Crewmitglieder unter diesen schwierigen Bedingungen der Krise an Bord zu bekommen und auch von Bord zu bekommen. Mit sicherlich auch mit persönlichen starken Auswirkungen auf die Menschen, die dann eben an Bord sind oder die nicht an Bord gehen können. Trifft das zu, dass das zu den größten Herausforderungen zählte?
Operativ auf jeden Fall, ja. Das ist zählt nach wie vor zu den größten Herausforderungen. Man muss die Menschen dahinter sehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich von einem Crewpool von 15.000 Leuten spreche, dann sind über die Hälfte davon sind zu diesem Zeitpunkt Besprechen an Bord der Schiffe. Das sind keine Nummern, das sind alles Menschen mit Familien im Hintergrund und die wollen natürlich alle eine gewisse Planbarkeit haben, so wie jeder von uns auch.
Ja.
Planbarkeit heißt auch, möchte zu Hause zu Familienfeiern sein, wenn das möglich ist. Man möchte auch zu Weihnachten der ein oder andere zu Hause sein. Und das versucht man natürlich langfristig zu planen. Vielleicht als kleinen Einstieg zu dem Thema für die Hörerinnen und Hörer. Das normale Seefahrer ist zwischen 3 und 9 Monaten an Bord. Das sind die Vertragslängen, je nach Rang, je nach Schiffstyp. Manchmal auch kürzer, manchmal länger, aber selten darüber hinaus. Wir haben jetzt Situationen, wo wir in der Industrie Seefahrer sehen, die weit über 12 Monate hinaus an Bord sind. Natürlich haben die ein sicheres Umfeld an Bord, die sind dort gut verpflegt, da hat jeder auch seine einzelne Kabine heute und die Standards sind vernünftig. Das ist überhaupt nicht mehr so ein Problem, wie man das vielleicht aus so schlechten Filmen noch kennt.
Ja.
Aber natürlich hat man noch Einschränkungen. Man kann nicht mit der Familie zusammen sein und natürlich geben wir den Seefahrern Kommunikationsmöglichkeiten mit der Familie und es gibt heute soziale Netzwerke etc. Die Verbindungen sind natürlich besser. Aber das ist und bindet uns nicht von, ich glaube auch von einer Verpflichtung, nicht nur von einer freiwilligen Variante, aber auch eine gewisse Verpflichtung mit den Familien der Seefahrer auch uns zu verbinden. Gerade im asiatischen Kulturkreis, wir haben über die Hälfte der Seefahrer aus den Philippinen, die sehr, sehr wichtig ist. Das ist vielleicht unseren Kollegen aus Osteuropa ein bisschen anders, aber für unsere Familien in den Philippinen haben wir sonst über das Jahr hinweg auch viele Veranstaltungen, die wir durchführen, auch Charity-Events etc. pp. Aber jetzt in dieser Situation haben wir zum Beispiel oft an Sonnabend dann virtuelle Veranstaltungen, Facebook-Chats gemacht oder Webinare, wo wir auch die Familien in dieser Situation unterstützen, damit umzugehen. Das ist mit den Familien. Natürlich auch an Bord muss man psychologische, allgemeine medizinische Hilfe geben. Wir haben ohnehin psychologische Helplines oder Hotlines, kann man sagen, für unsere Seeleute, auch für unser Landpersonal. Und die sind jetzt natürlich in dieser Krisensituation häufiger genutzt worden. Gut genutzt worden. Wir haben ein eigenes medizinisches Zentrum auf den Philippinen. Die haben natürlich einen großen Beitrag dazu geleistet. Entsprechend Personal aufgestockt, um diese Leistung auch von so Seeleute geben zu können. Aber damit greift man nur einen kleinen Teil ab. Warum ist es so schwierig, die Besatzung zu planen? Reiseeinschränkungen sind vorhanden, das kennen wir alle aus den Medien momentan. Reisefreiheiten sind stark eingeschränkt, Fluglinien operieren sehr unzuverlässig, Flugpläne ändern sich, bekannte Flugrouten funktionieren nicht mehr und teilweise existierten zu Beginn der Krise überhaupt gar keine Flugrouten. Wenn ich an den Herzmittel zurückdenke, da haben wir angefangen, eigene Flugzeuge zu chartern. Durchaus eine Tätigkeit, die ich zumindest vorher nicht durchgeführt habe. Dann haben wir dann auch einiges Neues, mehrere Male Flugzeuge für unsere Besatzung gechartert, um die nach Hause zu fliegen von Schiffen, die dann keine Beschäftigung mehr hatten.
Ich bekam es mit auf LinkedIn auch, ne, was ich zum Teil war, das ja ganz, ganz rührend einfach auch, wenn dann die Besatzung endlich von Bord kam und dann auf den Philippinen wieder ankam. Das geht ja auch nahe, denke ich mal, oder?
Auf jeden Fall, natürlich. Ja. Und das sagt sich so einfach, ein Flugzeug zu schaffen. Das ist ganz ein ganz leichter Prozess, weil zu der Zeit, als wir das anfingen, gab es erhebliche Einschränkungen an den Landerechten auf den Philippinen. Das heißt, wir konnten, es gab einen Tag in der Woche, wo man landen konnte und das muss man erstmal logistisch stemmen, wenn man das nicht so Erfahrung hat damit, die Erfahrung damit nicht so hat, muss man das aufbauen. Es ist uns gut gelungen, die Seeleute waren glücklich. Natürlich haben wir da auch kleine Learnings dabei gehabt. Und dann hat sich ja glücklicherweise nach einer gewissen Zeit dann auch die Lage insofern zumindest stabilisiert, dass wir wieder normale Flüge buchen konnten, was für uns besser ist. Normale Flüge heißt aber auch, dass wir teilweise Seeleute haben, die sind zum Schiff oder auf dem Weg nach Hause bis zu 4 Tage unterwegs, die ansonsten vielleicht einen Transfer haben. Ja. Diese 4 Tage ist ja das eine. Das zweite ist, 4 Tage heißt 4 Tage dem Risiko des Virus ausgesetzt. Insbesondere, wenn wir die Leute zum Schiff bringen, treffen wir heute eine ganze Reihe von Vorkehrungen. Quarantäne vor dem Einsatz an Bord bis zu 14 Tage, mehrere Tests, so dass wir möglichst vermeiden, das Virus an Bord des Schiffes einzustellen. Wenn wir einen Befall in der gesamten Besatzung haben, teilweise vielleicht dann sogar mit schweren Fällen, dann haben wir natürlich ein operativ sehr, sehr starkes Problem, nicht zu spät, ein Sicherheitsproblem, ein Notfall.
Ja.
Das haben wir bisher vermieden, aber das ist das große Ziel, möglichst den Virus nicht an Bord zu bringen, das Virus nicht an Bord zu bringen, zur Prävention. Und das ist natürlich bei einer langen Reise sehr schnell passiert, insbesondere auch deshalb, weil wir so schlechten Zugang zu den Schiffen haben. Sonst fliegen wir die Seeleute mal 2, 3 zusammen. Jetzt fliegen wir teilweise bis zu 10 Leute zusammen, um die Möglichkeiten in den Häfen, wo sie sich überhaupt bieten, nutzen zu können.
Ja.
Und damit, wenn dann einer von denen sich was einfängt auf der Reise und wir testen vor dem Anbordgehen dann nochmal, die gesamte Gruppe von 10 Personen wieder nach Hause fliegen.
Ja.
Das ist nicht nur teuer, das ist natürlich auch eine Wahnsinnsbelastung für die Kollegen, die an Bord sind und auf die Ablösung gewartet haben, die
nach Hause möchten. Das stelle ich mir auch besonders herausfordernd vor. Also die eine Geschichte ist, nicht an Bord zu kommen. Das hat ja auch pekuniäre Auswirkungen gegebenenfalls. Und auf der anderen Seite wirklich diese Unsicherheit zu haben, wann komme ich überhaupt wieder runter und wie komme ich dann zu meiner Familie. Das ist, aber die Situation haben Sie jetzt, wenn ich es richtig verstehe, etwas besser im Griff auch.
Sicherlich haben wir das besser im Griff. Wir haben technologisch aufgerüstet. Wir nutzen Plattformen, wo wir auch besser planen können mittlerweile. Wir haben natürlich sehr schnell in der Krise reagiert. Wir haben die Systeme ohnehin, sind aber jetzt in der Krise noch mal einige Schritte weitergegangen, haben manche Prozesse der Modernisierung wirklich beschleunigt. Ich möchte gar nicht das große Passwort Digitalisierung nutzen, weil unser Unternehmen schon immer digital unterstützt gearbeitet hat. Anders könnten wir unsere Dienstleistungen nicht profitabel erbringen. Wir mussten aber natürlich das insbesondere vor dem Hintergrund tun, dass wir einen Zeitbedarf für einen normalen Besatzungswechsel, der hat sich teilweise vereinfacht oder so hinaus.
Ja.
Natürlich möchte ich nicht einmal so viele Leute plötzlich einstellen müssen als CEO. Das ist sicherlich nicht nachhaltig. Wir haben kurzfristig da Maßnahmen ergriffen, aber es ist doch deutlich besser, dann systemisch zu denken und zu schauen, wie man das auch nachhaltiger entwickeln kann. Wir sind jetzt in einer Phase, wo wir versuchen, wie kommen wir aus einer permanenten Krisensituation in ein nachhaltigeres, ja, New Normal, wie es so schön heißt, in eine nachhaltigere operative Durchführung dieser Prozesse rein. Da sind wir im Übergang, da gibt es viele Learnings und das ist auch regional stark unterschiedlich. Wir haben unsere Prozesse und unsere Vorgänge auf den Philippinen sehr stark im Griff, weil wir dort ein großes Volumen haben. Dort gibt es eine große Unterstützung auch und Verständnis seitens der Seeleute auch. Das ist nicht in allen Kulturkreisen so. Wenn ich mir unsere Seeleute aus Osteuropa, Russland, Ukraine anschaue, auch aus Norwegen teilweise, dann ist natürlich der Einzelne doch, der fühlt sich in seinen Freiheiten stärker eingeschränkt, obwohl es die gleichen Mittel und Wege sind. Aber da sind natürlich auch die lokalen Gegebenheiten nicht so stark auf Seeleute ausgerichtet. Das heißt, wir müssen uns dort auch, was Tests angeht und so, ganz andere Dinge überlegen. Das ist sehr dynamisch. Wir haben im gesamten Unternehmen etwas über 100 Kunden. Jeder von denen hat leicht unterschiedliche Anforderungen. Das ist ein Skalierungsthema. Wie kriegt man da einen gemeinsamen Standard hin? Und daran arbeiten wir sehr intensiv.
Ja, wir haben jetzt über die Besatzung gesprochen, für die es eine ganz besondere Herausforderung war jetzt in dieser Krisenzeit, wie Sie ja ausführen. Ich würde gerne auch das Augenmerk nochmal auf die Verwaltungsmitarbeiter setzen. Also Sie haben ja mehrere Standorte auch über die Welt verteilt und eine Ihrer Aktionen als CEO, also wie sind Sie mit den Herausforderungen umgegangen? Eine der Aktionen als CEO habe ich ja aus nächster Nähe mitbekommen. Nämlich als klar war, dass als Info auch für unsere Hörerinnen und Hörer, dass in Ihrem Unternehmen eigentlich relativ schlagartig die allermeisten Verwaltungsmitarbeiter von zu Hause arbeiten mussten und sollten. Da haben Sie die Achtsamkeitsexpertin Anja Termöllen rangeholt sozusagen und haben gesagt, wir brauchen mal sowas wie wöchentliche Sessions. Und Sessions für die Themen Achtsamkeit auf der einen Seite, aber auch Fitness tatsächlich auf der anderen Seite. Ich habe es deswegen persönlich mitbekommen, weil Anja Termöllen ja meine Ehefrau ist und bei uns das sozusagen dazu geführt hat, dass unser Wohnzimmer dann zum Videostudio wurde. Das war ganz spannend. Aber da haben eben ganze Familien offensichtlich bei den Videosessions mitgeturnt auf der ganzen Welt. Wie haben Sie das empfunden? Sie haben ja, wenn ich das am Rande mitbekommen habe, auch mitgeturnt.
Durchaus. Und ich darf vielleicht auch erwähnen, dass das Videostudio sah doch recht professionell aus. Und
danke.
das ist nicht aufgefallen, dass Sie also davor und danach denn auf dem Boden sitzen mussten. Aber vielleicht einmal kurz noch zur Einordnung, bevor ich ein bisschen intensiver darauf eingehe. Natürlich, als die Pandemie erklärt wurde, es gab sicherlich nicht in allen unseren Ländern, wo wir operativ tätig sind, eine Verpflichtung, virtuell zu arbeiten. Sie fragten eingangs nach den Aufgaben des CEOs und ich betrachte das als eine der wesentlichen Aufgaben des CEOs, auch sicherzustellen, dass die Gesundheit der Mitarbeiter auch im Blick zu halten und sicherzustellen. Nicht nur an Bord der Schiffe, wo das ohnehin ein wichtiges Thema ist natürlich, aber auch im Landbereich. Unser Unternehmen hat in ungefähr 25 Ländern Büros, wir haben ungefähr 900 Beschäftigte im Landbereich, ungefähr 40 Nationalitäten. Insofern sind wir natürlich verschiedensten Kulturen ausgesetzt. Und gerade am Anfang, als es undurchsichtig war, war es uns wichtig, als Führungsteam auch dafür zu sorgen, dass wir erstmal eine gemeinsame Basis schaffen und sagen, okay, wir gehen jetzt alle einmal in die Heimarbeit, so lange, bis wir wissen, wie wir damit umgehen können. Solange bis unsere Business Continuity Pläne umgearbeitet sind, solange bis wir Schutzmaßnahmen kennen, solange bis wir diese umsetzen können im Unternehmen und solange bis wir dort auch komfortabel mit umgehen können. Wir hatten als Unternehmen das Glück, dass wir das sehr schnell machen konnten, weil wir technisch, IT-seitig, Hardware und Software wirklich über Nacht umstellen konnten. Wir konnten alle von zu Hause arbeiten, aber natürlich gibt es dann wechselnde Qualitäten. Sie können im Heimarbeitsbereich sicherlich eine Situation in Europa nicht unbedingt mit der vergleichen, der Lebenssituation auf den Philippinen vergleichen, wo wir auch über Beschäftigte haben.
Ja, offenbar,
auf jeden Fall, ja. Und sicherlich hat man in Europa, Nordeuropa insbesondere, vielleicht eher mal einen häuslichen Rückzugsbereich zum Arbeiten, den man vorfindet oder vielleicht auch vorhält. Auf den Philippinen finden Sie Großfamilien, nicht immer, aber doch größere Familien, die leben auf einem, teilweise gerade in Manila, im Großraum Metro Manila, auf einem recht kleinen Raum, weil Wohnraum teuer ist. Und das gibt ganz andere Herausforderungen. Insofern haben wir dort natürlich geguckt, was kann die Kollegen zusammenbringen? Wie kann man auch andere Themen schaffen? Und wie kann man die Kollegen auch so für einen Moment in der Woche vielleicht einmal vorsichtig aus diesen doch sehr akuten Fragestellungen etwas herauslösen? Und darüber haben wir dann ich will schon fast sagen, in einer kleinen Operation gesagt, wir versuchen das mal mit einer virtuellen Session, körperliche und mentale Fitness zu adressieren. Nun hat sich mittlerweile die Situation regional doch stark unterschiedlich entwickelt, so dass wir jetzt auch mehr auf regional angepasste Maßnahmen umgestellt haben. Aber gerade am Anfang der Pandemie war das sehr, sehr wichtig, so eine globale Unterstützung zu geben. Das war sehr hilfreich. Es gab einen so einen Fixpunkt in der Woche, in dem man sich mal traf und dann auch durchaus mal ein bisschen was lernen konnte. Das war ja auch sehr gut und das hat mir auch persönlich auch geholfen. Und insofern bin ich auch sehr stolz auf die Kolleginnen und Kollegen, dass sie unter diesen besonderen Bedingungen nicht nur den Betrieb professionell aufrechterhalten haben, sondern auch eine Vielzahl von Anpassungen vorgenommen haben. Und vielleicht hat dieses eine Element am Anfang auch dazu beigetragen, dort etwas Vertrauen und auch Zuversicht zu geben und auch Tools an die Hand zu geben, wie man ein bisschen anders damit umgehen kann. Kollegen in Norwegen, die sind sowieso drauf. Das ist ganz interessant. Das ist in der Stadt wohnen. In den Philippinen ist das anders.
Klar. Ich fand das spannend, weil ich kriegte ja auch mit, dass Anja ja auch entsprechende Interviews geführt hatte dann zwischenzeitlich zwischen den Videosessions und auch immer nochmal nachgefragt hat, wie ist die besondere Situation, wie ist sie regional auch verschieden und das dann auch durchaus mal als eigene Angebote mit eingespeist hat in diese Sessions. Und ich glaube, dass sie gefragt wurden und dass es wieder rückgekoppelt wurde. Das ist, glaube ich, auch noch mal ein Element gewesen, zusätzlich zu den Anregungen, den Übungen, der Reflexion und so weiter, dass sie sich aufgehoben fühlten, dass sie merkten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Unternehmen kümmert sich um sie. Man fragt wirklich mal nach.
Ja, das ist sehr wichtig und sehr, sehr wichtiges Thema, das Sie ansprechen. Dieses Kümmern hat man ja, wenn man im normalen Bürobetrieb ist, kann dieses Kümmern über ein kleines Gespräch an der Kaffeemaschine erfolgen.
Genau.
Zum Teil. Das ist ein Element. Das geht plötzlich nicht mehr. Wir haben auch Geschäftsbereiche gehabt, die sind über Nacht quasi nicht mehr aktiv gewesen. Wir haben einen Präsenzbereich, Training, wo wir hunderte von Seeleuten jedes Jahr trainieren in den Präsenzveranstaltungen. Das muss über Nacht auch virtuell umgestellt werden. Das hat natürlich diese Teams auch vor Herausforderungen gestellt. Und dieses Adressieren und auch Zuhören bei Problemen, bei Fragestellungen durch Anja sicherlich, aber auch auf anderen Ebenen, das hat sicherlich sehr, sehr geholfen, den Mitarbeitern gerade am Anfang ein kleines bisschen mehr Zuversicht zu geben, die ja dann doch sehr plötzlich auf sich alleine gestellt waren. Und aus Führungssicht, natürlich von Führungskräften erwartet man, dass sie eigentlich arbeiten, das steht ja auch schön in allen Jobbeschreibungen, an jeder Stelle. Das ist aber nicht überall immer so von sich aus gegeben. Es gibt auch Teams, die leben davon, dass sie im Team und zusammenarbeiten. Sonst bräuchte man die ganzen Leute auch nicht, weil man es dann doch hier einzeln machen könnte. Also wir haben sehr stark verknüpfte Prozesse, auch global verknüpfte Prozesse und sind auf jeden Einzelnen angewiesen. Wenn dort einer zwischendurch nicht funktioniert, dann klappt es eben nicht. Ne?
Das ist aber ein gutes Stichwort nochmal, Führungskräfte. Ich glaube, das nehme ich jedenfalls wahr bei Kunden, bei regionalen, internationalen Kunden, dass es extrem auf die Vorbildfunktion der Führungskräfte ankommt. Und ich erinnere mich an einen Podcast mit einem Inhaber einer großen Autogruppe in Deutschland, das ist Burkhard Weller, der dann auch sagte, ja, wir haben aber auch in der Krise gesehen, dass bestimmte Führungskräfte auch eingeknickt sind. Die haben die Angst vor allen Dingen um sich selbst gehabt. Und er war da auch sehr drastisch und sehr, sehr, ich weiß nicht, ob Sie den Podcast gehört haben, ich vermute mal, wo ich dann schon dachte, ups, der geht ja einzelne seiner eigenen Führungskräfte direkt an und zählt die auch fast schon öffentlich an, weil er gesagt hat, unter dem Druck sind manche Leute einfach auch eingeknickt. Jetzt möchte ich nicht, dass Sie jetzt Ihre Führungskräfte anzählen, aber man wird ja festgestellt haben, dass die Menschen unterschiedlich, glaube ich, darauf reagieren konnten, aufgrund ihrer Fähigkeiten, wenn ein solcher Druck auf einmal entsteht, oder?
Ja, ich möchte ganz bestimmt nicht meine Führungskräfte anzählen, weil ich der Meinung bin, dass wir ein hervorragendes Team zusammen haben. Und natürlich sind Führungskräfte in der Schifffahrt, insbesondere wenn sie mal selbst an Bord gewesen sind doch sehr widerstandsfähig in vielerlei Hinsicht, weil die Schifffahrt eine gefahrgeneigte Tätigkeit ist. Das ist ein Risikomanagement im weiteren Sinn. Und Schiffe sind vielen, vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Die operieren in vielen, vielen Teilen der Welt global. Und natürlich gibt es dort jeden Tag neue Herausforderungen, dass ein Schiff in den Hafen kommt, wo eben die Voraussetzungen nicht so sind, wie man sie erwartet hat. Und man geht mit Unsicherheiten und Herausforderungen jeden Tag um. Hier ist aber doch eine etwas andere Situation. Das sind im normalen Betrieb Punktereignisse, würde ich mal sagen, punktuelle Ereignisse. Hier haben wir eine Situation, die sich über einen längeren Zeitraum hinzieht. Und natürlich ist nicht jeder gleich in der Lage, über einen längeren Zeitraum permanent Leistung abzufordern und das intensiv betreuen, dann seine Teams intensiv zu betreuen. Das ist insbesondere in so einer Situation, wo es dann eine permanente Unsicherheit gibt, schwierig zu ertragen für einige. Und meine Aufgabe hat sich dann doch auch dahin entwickelt, dass ich viel stärker mit einzelnen Führungskräften reden musste, die unterstützen musste, viel mehr Zeit darauf verwenden musste, investieren musste Und da sind so regelmäßige 1-1-Gespräche natürlich wichtiger denn je.
Ja.
Warum ist das so wichtig? Weil Auszeiten, vielleicht gerade jetzt so über die letzten 9 Monate haben Auszeiten doch viel gefehlt. In Europa ein bisschen eher, weil es dort im Sommer so eine kleine Entspannung gab. Die hat es in Asien nicht so gegeben. Das heißt, in Europa konnte man ein kleines bisschen reisen, konnte ein bisschen Urlaub machen, konnte sich Auszeiten nehmen. Da haben die Kollegen ein bisschen Energie getankt. Das ist nicht überall auf der Welt so. In Asien nicht, in Brasilien nicht. Das hat sich natürlich gezeigt. Aber ja, klar, da ist eine Unterstützung zu nehmen. Und jeder ist dort anders. Und ich habe auch Mitarbeiter erlebt, Führungskräfte erlebt, die dann zwischendurch schon mal sagten, Mensch, wie geht denn das weiter?
Ja, sind ja auch Menschen. Also von daher werden sie verschieden sein. Wobei ich den Hinweis, wenn die Leute schon mal auf einem Schiff waren, dann vielleicht gibt es auch eine Art soziale Selektion, dass eben auch gerade in der Schifffahrtsbranche bestimmte Leute ankommen, die auch mit dem Risiko vielleicht anders umgehen können. Aber das trifft natürlich nicht unbedingt auf Bürojobs zu, in Anführungszeichen, also Verwaltungsjobs dabei. Denn da kommen die Leute ja wahrscheinlich aus allen möglichen Hintergründen auch.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Worauf es da vielleicht insgesamt ankommt, wie kann man mit sowas umgehen? Meines Erachtens Klarheit in der Kommunikation und auch Sichtbarkeit. Und das geht meines Erachtens über alle Ebenen. Also Führungskräfte ist ja ein Thema und natürlich hören hier sicherlich auch viele Führungskräfte zu, insbesondere. Aber das ist wichtig, dass es sich noch in die verschiedenen Ebenen durchstellt. Als norwegisches Unternehmen haben wir sicherlich keine besonders stark hierarchische rechte Struktur und sind dort vielleicht ein kleines bisschen im Vorteil. Aber ich habe als Beispiel gerade zu Beginn der Krise fast im Wochenrhythmus virtuelle globale Townhalls durchgeführt. Das nimmt Unsicherheit und gibt Zuversicht. Das hat auch ein kleines bisschen den Druck aus unserem Team rausgenommen, dass nicht jeder Einzelne alle Fragen beantwortet. Das heißt, da muss eben dann jeder auch seine Rolle finden. Und sicherlich weder ich noch die Kollegen aus dem Team hatten Antworten auf alle Fragen. Das gab es nicht, gibt es nicht, haben wir auch jetzt nicht auf alle Fragen eine Antwort, ist auch gut so. Aber eine transparente Einbindung in den Gedankenprozess und in den Entwicklungsprozess, das hat sich doch als meines Erachtens sehr, sehr hilfreich erwiesen, um hier insgesamt einen Zusammenhalt zu haben und insgesamt auch durch diese Krise gut durchzukommen.
Guter Punkt. Was mich natürlich dann wiederum auch zu der Frage verleitet, was haben Sie dann für sich selbst getan in der Krisenzeit? Also sowohl körperlicher als auch geistiger als auch seelische Fitness in Anführungszeichen. Oder vielleicht brauchen wir auch keine Anführungszeichen. Also vielleicht auch gibt es Dinge, die Sie empfehlen können, wo Sie gesagt haben, das habe ich an mir selbst erlebt und vielleicht auch ein positiver Hinweis an andere. Was haben Sie getan für sich?
Ja, ich hatte eingangs ja oder vorher schon erwähnt, dass regional und international doch die Krise auch unterschiedlich erlebt wird. Natürlich sehen wir alle im Fernsehen global Bilder mit Maske, die verschiedenen Lockdowns umgesetzt werden, oder wie es hier in Singapur so schön wurde, Circuit Breaker. In Deutschland gab es den Begriff des Wellenbrechers dann schon. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Die sind doch sehr unterschiedlich umgesetzt worden. In Singapur ich war ja in Singapur seit im Herbst quasi, dann war der Lockdown oder der Circuit Breaker sehr, sehr restriktiv. Das heißt, Haus durfte nur zum Einkaufen oder zum Sport in der unmittelbaren Nachbarschaft wohlgemerkt verlassen werden. Überall Maske, außer beim Sport. Keine Kontakte außerhalb des eigenen Hausstands und das über rund 2 Monate. Keine Büros, nichts. Also nicht Empfehlung, sondern stark kontrolliert. Das ist so. Damit muss man umgehen. Dann stürzt man sich zunächst in die Arbeit. Und dann überlegt man natürlich, was man machen kann. Ich war natürlich auch damit beschäftigt zu schauen, wie kann ich die Teams gut durchbringen. Insofern habe ich anfangs gar nicht so sehr viel über mich selbst nachgedacht. Habe aber die Zeit auch dazu genutzt, also unabhängig zusätzlich zu dem schon angesprochenen Fitnessprogramm, habe aber die Zeit auch dazu genutzt, mich etwas weiterzubilden mittels Online-Kursen und Programmen. Und vielleicht ein kleines Beispiel hierzu ist Ihre, wie ich finde, hervorragende Masterclass, die ich nicht nur inhaltlich...
Danke dafür, da müsst ihr ja fast schon einen Werbeblock jetzt
zeichnen. Kommissionsrechnung gerne.
Ja,
genau. Spaß beiseite, aber nein, nicht nur inhaltlich relevant und gerade auch zeitlich zum rechten Zeitpunkt, aber auch durch den für die Hörerinnen und Hörer, die es schon gesehen haben, durch den örtlichen Perspektivwechsel in Videos, kam das sicherlich gerade zum rechten Moment.
Und an der Stelle greife ich mal ganz kurz ein. Also der Hintergrund ist, dass die Masterclass ja auf Videos basiert, 10 Videos, und dass die Videos ganz bewusst an einem, ich sag mal, für die meisten ungewöhnlichen Orten, nämlich hier auf Lanzarote, gedreht worden sind. Und ich freue mich, danke für die Bestätigung. Das soll eben gerade so ein Wechsel der Perspektive auch gerade ein bisschen ankurbeln, um die eigene Wahrnehmung sozusagen zu schulen, ein bisschen Abstand zu gewinnen, dass das gerade jetzt in der Krise so wertvoll sein würde. Damit habe ich natürlich auch nicht rechnen können. Also freut mich einfach, wenn es auch bei Ihnen wirkt, sozusagen. Ne?
Also ich fand es persönlich sehr hilfreich, insbesondere vor dem Hintergrund, dass man eben nicht reisen konnte. Und Sie geben ja auch zu Beginn der Masterclass gewisse Hinweise oder einzelne Hinweise, wie man sich auch ein Umfeld für diese Masterclass selber dann schafft. Und wenn man sich da ein kleines bisschen dran orientiert, dann schafft man sich doch einen gewissen Freiraum auch und einen kleinen Denkraum vielleicht auch. Mhm. Und die Inhalte sind meines Erachtens natürlich, ja klar, sie zielen einerseits auf Selbstführung ab, und so eine Phase war dann natürlich auch eine gute Gelegenheit, mal zu reflektieren. Insofern passte das auch gut ins Handeln. Aber die sind nicht nur für die persönliche Wirksamkeit hilfreich, meines Erachtens, sondern man kann sie dann doch auch durchaus hier und da mal in den Unternehmenskontext übertragen. Daraus sind auch nochmal eigene Themen oder andere Perspektiven ableiten. Also das ist sicherlich eins der Themen, die ich dort wahrgenommen habe. Nicht nur Ihre Masterclass, aber noch ein ganz wesentlicher Baustein. Dann vielleicht als zweites Thema würde ich gerne ansprechen, aktives Management der Möglichkeiten und der Grenzen des Homeoffices. Das ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig. Und da sind wir sicherlich alle durch eine gewisse Lernphase gegangen. Natürlich, wenn man, so wie ich, viel gereist ist vorher, ist man sowieso gewöhnt, an verschiedenen Orten zu arbeiten und hat nicht immer so dieses typisch klassische Büro. Und gerade in so einem internationalen Unternehmen wie unserem ist man dann schon einer gewissen Disziplin, muss man schon folgen, damit man nicht jeden Abend im Hotelzimmer noch besonders arbeitet. Aber das Wort Disziplin ist da vielleicht gar nicht so schlecht. Es mag anfangs etwas hart erscheinen, aber vielleicht ist es gerade diese kleine Schärfe, die man hier mal braucht in so einer Situation. Ich habe das als hilfreich empfunden, sich dann regelmäßig in Erinnerung zu rufen, Freiräume zu schaffen und auch zu nutzen. Kann man durch eine räumliche Trennung beispielsweise machen des Arbeitsbereichs. Und vielleicht kann man es auch, muss man sich auch dann, was die Kleidung angeht, hier und da doch mal Gedanken machen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht das berühmte Zitat mit der Jogginghose bemühen.
Aber
vielleicht bestand auch, wenn ich mir unser Umfeld anschaue, gerade interessanterweise gerade zu Beginn der Krise, habe ich eine gewisse Zurückhaltung bei internen wie externen Gesprächspartnern beobachtet, die Kamera einzuschalten in sogenannten Videokonferenzen. Das hat sich deutlich gebessert. Und ich glaube, das zeigt auch, dass mit der Zeit sich jeder doch in seine Mittel und Wege sucht, sich in einen professionellen Raum zu begeben zum Arbeiten. Das kann räumlich getrennt sein, das kann aber auch natürlich durch andere Rituale oder Mittel und Wege geschaffen sein. Und bei dem einen oder anderen Kollegen, wenn ich mit den Kollegen spreche, ist es, die haben eine bestimmte Kaffeetasse, die sie auf den Tisch stellen, wenn sie arbeiten.
Ist auch okay. Ja. Ja, Signature. Genau.
So, ne? Sendet ein Signal und diese modernen Headsets, die haben ja alle so ein rotes Lämpchen und so. Also so gibt es verschiedene Dinge.
Ja, also das vielleicht auch nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, sicherlich ein spannender Punkt. Ich glaube nicht, dass wir die Krise schon hinter uns haben. Ich denke, sie wird uns in der einen oder anderen Form auch weiter begleiten. Und die Frage des Remote Working oder auch des manchmal sogar der Improvisation einfach, die notwendig sein wird, auch weiterhin, entbindet uns natürlich nicht von dem Aspekt Disziplin auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch sich auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Rituale zu schaffen, die hilfreich sind. Dazu zählen sicherlich auch, dass, wenn Sie auch erlebt haben, Pausen, die man tatsächlich einplanen muss, auch bei Videokonferenzen. Und auch so Aspekte von, wann bin ich denn nicht mehr erreichbar, beziehungsweise umgekehrt, wann will ich als CEO vielleicht eben nicht mehr Nachrichten rausschicken, auch wenn ich immer sage, die anderen müssen gar nicht antworten. Damit erzeuge ich ja trotzdem Druck. Wie war es bei Ihnen?
Ja, auf jeden Fall. Das sind ja so Erkenntnisse, die man auch aus so einer Krise gewinnt mit der Zeit. Und dieses Thema Pausen ist sicherlich ein Bereich, der sehr wichtig ist. Gerade in meinem Bereich, wo wir international arbeiten, ich habe über die Hälfte des Teams sitzt dann in Europa. Mhm. 6 Stunden Zeitverschiebung, jetzt momentan durch die Winterzeit bedingt 7 Stunden Zeitverschiebung. Natürlich gibt es den einen oder anderen Kollegen, dem nach dem Mittagessen die brillantesten Ideen kommen und der, wenn es dann hier abends recht spät ist, dann anruft. Ja. Und das kann man arrangieren. Und natürlich habe ich gerade in den ersten Monaten meine Arbeitszeiten auch ein bisschen umgestellt, weil es weniger Interaktion im Büro mit den lokalen Kollegen gab und dann eben doch mehr internationale Kollaborationen im Büro in Brasilien mit 12, 13 Stunden Zeitverschiebung.
Ja.
Da gab es natürlich dann schon Möglichkeiten, das anzupassen, und ich glaube, das muss auch jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin für sich auch einordnen und dann auch den Weg finden. Ich habe dann morgens eben ein bisschen später angefangen, habe morgens dann andere Dinge gemacht, die ich sonst vielleicht eher abends gemacht hätte. Dann muss man so einen Weg finden.
Ja.
Das ist vielleicht so eins der Learnings, dass man sich die Pausen auch schafft und nimmt und eben auch mal nicht erreichbar ist. Und da gehört auch dazu, dass man intensiv kommuniziert, was Zusammenarbeit angeht, dass man anderen das auch mitteilt. Das macht man sonst immer manchmal ja gar nicht so gerne, vielleicht der ein oder andere Kollege, weil es da auch Bedenken bei den Kollegen manchmal gibt. Das sehe ich ganz entspannt, und das haben wir auch nie als großes Problem gehabt bei uns im Unternehmen. Aber ja. diese Kommunikation muss man schon führen.
Wenn wir an der Stelle damit ja auch schon ein paar Lessons learned, ich sag mal, gesammelt haben, würde ich gerne so zur Abrundung das Thema Blick in die Zukunft auch nehmen. Ich glaube, ich hatte es eben schon mal gesagt, dass wir die Einschränkungen durch das Virus ja vermutlich noch eine Weile haben werden. Was wir beide ja als Thema auch schon diskutiert haben, ist die Frage, gerade wenn das jetzt Hunderte von Schiffen sind, die sie managen, die Autonomie sozusagen der Schiffsbesatzung, die Autonomie der Entscheidungen vor Ort, die Selbstorganisation, auch gerade über die Führungskräfte gesteuert zu fördern, was wahrscheinlich auch Maßnahmen der Personalentwicklung, aber auch der Personalauswahl vorab vielleicht sogar nochmal betreffen wird. Also, dass man kritisch hinschaut, wie sorgt man dafür, dass so ein Schiff gar nicht abhängig ist vom, ich sag mal, Personal an Land, sondern sich möglichst selbst gut organisieren kann. Wird sich das aus Ihrer Sicht weiterentwickeln? Ich hatte den Eindruck, dass die Notwendigkeit sehr deutlich ist.
Da stimme ich Ihnen zu. Die Notwendigkeit ist deutlich. Das ist ein Thema, was wir seit langem in der Schifffahrt diskutiert haben. Dadurch, dass unsere Branche in Teilen doch recht fragmentiert ist und Besatzungen nicht immer ganz so stabil sind, also die wechseln von Schiff zu Schiffstyp und von Eigner zu Eigner oder von Schiffsbetreiber zu, oder wie wir als Schiffsmanager, auch von Schiffsmanager zu Schiffsmanager. Wir haben eine hohe Retention. Nur dadurch wird man sicherlich erreichen können, dass eine höhere Eigenverantwortung auch an Bord über das Bestehende hinaus wahrgenommen werden kann. Natürlich sind Schiffsbesatzungen, wenn die mit dem Schiff unterwegs sind, in vielen, vielen Bereichen auch heute schon auf sich gestellt. Es gab aber und gibt auch in der Industrie nach wie vor einen Trend, viele Aufgaben an Land zu ziehen. Das ist nicht nur demotivierend für ausgebildete Besatzungsmitglieder, von denen nicht zuletzt etliche ein Studium absolviert haben. Das ist nicht nur demotivierend, sondern das ist auch kommerziell nicht sinnvoll. Das Wort Empowerment ist da vielleicht schon fast ein bisschen abgenutzt. Ich schreibe das gerne so, dass wir einen Trend sehen, vielleicht eher davon zu sprechen, die vorhandenen Kompetenzen zu aktivieren. Das muss man paaren mit Vertrauen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch mit dem Nutzen technischer Möglichkeiten, beispielsweise Virtual Townhall-Meetings. Wir haben eingangs über Satellitenkommunikation gesprochen. Das ist in normalen Landbetrieben, in vielen, nicht in allen, lange gang und gäbe, dass man virtuelle Townhalls macht. Mit den Schiffen ist uns das bisher nicht so gelungen. Und wir haben mit der Kommunikation, mit der Besatzung, das ist vielfach über Telefon erfolgt oder Schiffsbesuche, die wir ja momentan auch nicht mehr in dem Umfang durchführen können, wie wir das gewohnt waren, von der Landseite aus, wo Leute an Bord gehen zu qualitätssichernden Maßnahmen und um mal zu schauen, nach den Rechten zu sehen auf Deutsch. Mhm. Das machen wir jetzt über viel aus der Ferne, haben dort Mittel und Wege entwickelt und die Bandbreiten über Satellitenverbindungen sind gerade jetzt in der Krise erst überhaupt vernünftig verfügbar geworden. Da hat es vielleicht positive Wirkungen gezeigt und auch manche überfällige Anpassungen auch innerhalb der einzelnen Unternehmen beschleunigt.
Definitiv. Ja, ich bin gespannt. Also das wäre auch für uns beide sicherlich so ein Update-Gespräch wert, vielleicht so in einem guten halben Jahr, wenn man dann schauen kann, tritt eine neue Normalität ein. Ich finde an Schifffahrtsbereich immer spannend zu gucken, das ist wie so Labore, die da fahren. Was sind Besonderheiten, was die Qualifikation betrifft, die soziale Selektion, aber auch so Aspekte wie Personalentwicklung, Weiterbildung. Ich glaube, da haben wir noch ein paar Themen, die würde ich gerne auch mal in einem Folgepodcast angehen und bearbeiten mit Ihnen, wenn das für Sie okay ist.
Äußerst gerne. Da gibt es eine Fülle von Themen, die wir gerne bearbeiten können. Sie haben einige davon angesprochen. Und ich glaube, allen Themen gemein ist, wird sehr viel in vielen Industrien und auch in unserer, wird sehr viel auf Digitalisierung fokussiert. Meines Erachtens muss es eine stärkere Fokussierung darauf geben, die Digitalisierung, die technologischen Möglichkeiten mit den Kompetenzen der Mitarbeiter zu verbinden. Also beides gleichmäßig und auch gleichzeitig auch zu adressieren und auch gleichgewichtet zu adressieren. Gerade in der Branche wie der unseren, wo wir eben nicht über Maschinen und Fabriken verfügen, sondern über sehr stark von der Kompetenz der Leute abhängig sind, die natürlich auch hochkomplexe, technologisch hochkomplexe, keine Kraftwerke betreiben. Also jedes Schiff ist ja auch tragbar. Aus dem Schiff finden Sie wirklich alles, was man braucht, um ein normales Leben des Menschen zu ermöglichen, aber auch um Ladung zu transportieren. Mhm. Und diese Verbindung ist sehr, sehr wichtig.
Finde ich spannend. Würde ich so, wie gesagt, als Cliffhanger auch gerne benutzen. Und an der Stelle schon mal ganz herzlichen Dank sagen, schon mal für das heutige Gespräch. Und freue mich auf die Fortsetzung.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Gelegenheit. Und ich freue mich auch sehr auf die Fortsetzung.
Dankeschön. Tschüss.
Soweit mein Gespräch mit Björn Sprotte, CEO von OSM Maritime. Er hat mir im Interview bereits den Werbeblock vorweggenommen, in dem er von der Masterclass Selbstführung gesprochen hat. Übrigens, ohne dass wir das vorher abgestimmt hätten. Wenn auch Sie dieses digitale Kompetenzcoaching für sich nutzen wollen, dann melden Sie sich jetzt an. Ich setze den Link in die Shownotes. Oder Sie gehen über die Homepage ld21.de. Soweit diese Episode. Nutzen Sie die Anregung und verbessern Sie Ihre Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann.
Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!